Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön, bist du heute dabei. Los geht's! Ich habe irgendwann gelesen, dass ich zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens mein Handy ausschalten soll und mich nicht scrollend in den Schlaf begleiten soll und auch nicht am Morgen früh als erstes meine Mails checken, um herauszufinden, wer mir was geschrieben hat oder wer mich auf Instagram geliked hat. Ich habe das auch verinnerlicht und das auch erlebt, dass mir diese Smartphone-Abstinenz sehr gut tut, meiner mentalen Gesundheit. Und manchmal tue ich es auch, manchmal klappt's und manchmal leider nicht. Je nach meiner Tagesform, nach meinen Lebensumständen. Und irgendwie in meinem Hinterkopf wusste ich schon immer und weiß ich, ich muss da mal aufräumen digital. Ich muss und diese Digital Detox einmal im Monat, die reichen nicht aus. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Bis heute nicht, beziehungsweise bis zu dieser Woche. Und jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht so amerikanisch wird, weil ich tendiere dazu, mich gerne in Superlativen auszudrücken, weil ich auch als Kind in Amerika gelebt habe. Aber tatsächlich ist diese Woche ein Buch erschienen und ich durfte es vorab lesen von meiner Kollegin Anna Müller. Und das Buch heißt Verbunden, wie du in digitalen Zeiten wieder Platz schaffst für Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Anna Müller ist auch meine heutige Gästin. Sie ist Journalistin und Autorin. Und sie hat einen Masterabschluss in positiver Psychologie. Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, liebe Anna.
Ich freue mich auch.
Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Wie geht's dir denn gerade?
Oh, wie geht's mir? Ja, seit gestern ist dieses Buch draußen und ich bin im Moment nicht in Deutschland und ich bin nicht in der Schweiz, wo ich ursprünglich herkomme oder nicht ursprünglich, wo ich auch immer noch, ja, wo ich meinen Lebensmittelpunkt schon immer noch sehe. Ich bin schon länger auf Reisen und ja, und jetzt ist gestern dieses Buch rausgekommen und es ist irgendwie anscheinend offensichtlich irgendwie physisch in der Welt und ironischerweise ist dann diese physische Kopie, die mir der Verlag hätte zuschicken sollen, ist nicht rechtzeitig angekommen und dann war ich natürlich irgendwie so, glaube ich, schon in diesem digital-analogen Dilemma, glaube ich, von uns allen drin, dass ich dann irgendwie halt, dann hatte ich die Digitalkopie und dann hatte ich irgendwie ganz viele Freunde, die mir sehr nahe stehen, die ich irgendwie nur digital hören konnte, was auch sehr schön ist und was sehr viel geben kann. Und dann war es aber schon auch kurzzeitig so, als würde man irgendwie, keine Ahnung, für so ein Wochenende alleine nach Paris fahren und dann hat man das Gefühl zum Geburtstag und dann hat man das Gefühl, ach, ich bin ganz erwachsen und es wird ein ganz toller Tag, Geburtstag feiern, so in einer schönen Stadt alleine. Und dann, ich glaube, das kennen wir wahrscheinlich alle, denn, und dann überkommt es einen dann doch. Dann hat man dann doch so einen Moment, wo man so denkt, ach, ich glaube, so eine physische Umarmung wäre jetzt irgendwie trotzdem schön vom Menschen, der einen in all diesen Jahren begleitet hat oder der auch diesen ganzen Buchprozess begleitet hat. Und aber gleichzeitig muss ich sagen, hatte ich gestern einen sehr schönen Book Launch. Ich habe mich dann mit einer Yoga-Rentnerinnen-Gruppe von meinem Airbnb, von der Garageneinfahrt gegenüber getroffen und die haben dann den Shampoos aus dem Keller geholt und es war sehr liebevoll. Sehr, sehr liebevoll mit Menschen, die ich nicht kenne oder fast nicht kenne. Und insofern kann ich mich sehr glücklich schätzen. Ich hatte sehr liebevolle, kurze Digitalbegegnungen mit Menschen, die ich physisch sehr lange kenne und reale Begegnungen mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Ja, genau.
Also du warst gestern verbunden mit echten Menschen. Das klingt gut. Ich glaube noch kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, Anna und ich kennen uns privat und wir haben auch vor diesem Gespräch gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu krass ins Private abdriftet und gleichzeitig wollen wir uns verletzlich zeigen und über unser Smartphone-Konsum, über unsere Süchte auch sprechen. Genau, ich glaube, da müssen wir einfach noch so, falls es im Gespräch wird, dann plötzlich merken, das geht zu weit, dass ihr euch nicht wundert. Das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Du hast wir hatten letzte Woche mal telefoniert und dann hast du, als wir darüber gesprochen haben eben, wie viel wollen wir preisgeben in diesem Gespräch, hast du auch gesagt, dass das ja auch ein Thema für dich ist, im Kontext der digitalen Achtsamkeit, wie viel gebe ich von mir preis im Netz? Mhm. Magst du dazu was sagen? Es ist jetzt keine Frage.
Da müsstest du mir jetzt wahrscheinlich auf die Sprünge helfen und ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen, also nicht warm reden, aber ich bin dann immer so jemand, das ist auch sowas, ich funktioniere sehr über das Gespräch mit dem Gegenüber und ich bin so ein Mensch, der dann immer auch Ideen spinnt während des Gesprächs und der dann irgendwie immer so im Gespräch mit anderen Leuten dann irgendwie auf neue Ideen kommt oder meine Gehirnareale werden, die funktionieren schon auch so isoliert, aber die sind viel wärmer und die sind viel aktiver, wenn man so zusammen irgendwie in sowas reinkommt. Ja, absolut.
Dann würde ich vorschlagen, dass ich mit einem Zitat aus deinem Buch anfange.
Gerne.
Das war eins meiner Liebsten. Wäre das für dich okay, wenn ich das kurz vorlese?
Ja, natürlich. Sehr gerne.
Also, du schreibst, ich kann das alles nicht auf die Digitalisierung schieben. Sie ist nicht das Problem an sich. Sie ist bloß das Vergrößerungsglas in unserer Seele. Ein Multiplikator für unsere Sehnsüchte, Ängste und Marotten. Ein Speicher für alle unsere Erinnerungen und Projektionsfläche, für unsere Wut, Trauer, unsere Freude. Wir wollen lernen, mit dem Digitalen in unserem Leben umzugehen, es achtsam einzusetzen, es nachhaltig einzusetzen. Also wollen wir das lernen, müssen wir den Mut haben, uns selbst zu stellen. Es reicht nicht, alle paar Monate in die Berge zu fahren und dort mein Smartphone abzustellen. Du gehst, das ist jetzt der Teil, den ich vorgelesen habe, ist aus dem ersten Teil und im zweiten Teil des Buches gibst du dann auch sehr konkrete und hilfreiche Tipps, wie man das eben schafft. Ich würde aber gerne so Big Picture, Quintessenz, also du hast Großes vor mit diesem Buch, mit uns. Wenn eben so ein Digital Detox in den Bergen nicht nachhaltig genug ist, was dann?
Ich weiß da auch gar nicht, ich habe sicher nicht alle Antworten darauf. Ich weiß manchmal nicht mal, ob ich irgendeine Antwort darauf habe. Ich weiß einfach, dass mir dieses Thema Verbundenheit ein Riesenanliegen ist und dass ich einfach über die Jahre bei mir selber und auch bei so vielen anderen Menschen einfach festgestellt habe, wie unglaublich absorbiert wir sind. Und das ist halt nicht so eine Frage von, das ist nicht einfach so ein bisschen am Handy sein. Das ist ja viel größer. Also das hat ja damit zu tun, wo ist deine Aufmerksamkeit gerade? Wie viel Energie hast du für das, was dir wirklich am Herzen liegt? Wie präsent bist du für deine Partnerin? Merkst du das, wenn im Tram oder im Bus oder im Zug irgendjemand irgendwie 2 Meter von dir entfernt irgendwie sich nicht an der Stange festhalten kann? Oder wenn es jemandem schlecht wird oder wenn jemand vielleicht irgendwie Angst im Blick hat und diese Person traut sich gerade nicht, jemanden anzusprechen? Also ich finde dieses ganze Thema, da geht es ganz viel um Präsenz auch im öffentlichen Raum oder um Zivilcourage, um ganz große Themen des Menschseins, weil ich da irgendwie immer das Gefühl hatte oder immer noch diesen Wunsch hege, dass wir in einer Gesellschaft leben können, in der wir gegenseitig aufeinander Acht geben. Und ich glaube, das klingt immer so melodramatisch, romantisch und das klingt immer so übersensibel, aber das ist wirklich mein Ernst. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in einer sehr, sehr, sehr konsumierten, sehr gestressten, sehr überabsorbierten Zeit und jeder ist so in seiner eigenen Blase und jeder hat seine eigenen Probleme und das verstehe ich auch total, also mir geht's ja auch so. Und dann aber glaube ich, für mich zumindest zu spüren, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ein Teil von meiner Energie oder ein Teil meiner Ressourcen, nicht alles, aber dass ich eine gewisse Wachheit beibehalten kann, einen gewissen Raum, Ressourcen, um einfach mal innehalten zu können und wo halt dann halt nicht alles 24/7 durchstrukturiert ist und mit digitalen Pendenzen vollgemüllt und dass ich irgendwie noch meine Umgebung tatsächlich wahrnehme und dass ich irgendwie auch die Zeit habe halt für ein Lächeln oder mal eine Viertelstunde länger beim Kaffee sitzen zu bleiben. Und das hat natürlich nicht nur mit der Digitalisierung zu tun, ne? Also Theresa Bücker zum Beispiel, die deutsche Autorin, also es gibt ja ganz viele Leute, die generell davon sprechen, dass wir zu wenig Zeit und Ressourcen haben auf allen Ebenen. Und ich glaube aber, dass in diese ganze Debatte auch das mit dem digitalen Überfluss mit einfließen muss, weil uns das einfach wahnsinnig viel Energie raubt und ja, und uns schlecht schlussendlich so ein bisschen, also ermattet. Also soweit, es gibt auf Englisch so einen Satz, also the lights are on, but no one's home. Also, ne, wir sind so angeschaltet, aber es ist irgendwie keiner da. So, wir sitzen physisch hier, aber es ist keiner da. Sind alle irgendwie in ihren eigenen Welten und müssen irgendwie hier noch was machen und da noch was machen und dann wachen wir auf und ist 10 Jahre später und ja, und wenn ich mir dann angucke, welches menschliche Potenzial ich gehabt hätte und wie viel davon ich eigentlich ehrlicherweise in was investiert habe, auch in was Größeres, auch für die Gesellschaft, dann finde ich, ist dieser Prozentsatz ja nicht beschämend klein, aber ich weiß einfach, die Wahrheit ist, ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit verplempert. So. Und für irgendwas, wo ich dann, also keine Ahnung, all die 1000 Stunden, die ich irgendwie auch in Timelines verbracht habe, irgendwie, ne, also irgendwie einfach diese passiven Momente, wo ich einfach irgendwie nicht den Mut hatte, mich irgendwie einer Arbeit zu stellen, die wichtig für mich wäre oder ein Gespräch zu suchen, ne, so. Mhm. Ja, ich habe mich da irgendwie ein bisschen verloren.
Ja, und, das ist voll okay. Ich glaube, was mir an diesem Zitat sehr gefallen hat, ist diese Metapher des Vergrößerungsglases. Mhm. Also dass eigentlich die Digitalisierung ist an sich nicht das Problem, sondern das ist halt eben, das ist wie so ein Multiplikator für unsere Sehnsüchte, Ängste, Marotten und eben für unsere Gefühle. Und du schreibst an einer weiteren Stelle auch, dass wir sehr oft diese Verbundenheit durch die Geräte verlieren, sei es jetzt im öffentlichen Raum oder die Verbundenheit mit Natur, mit unserer Familie, mit uns selbst. Mhm. Und dass daraus wie ein Mangel entsteht. Also das war für mich so schön an deiner Analyse, weil eben, ich, wie gesagt, ich befasse mich ja auch mit Mental Health und ich habe das alles, ich habe so viele von deiner Quellen, habe ich auch gelesen, von den Büchern, die du beschreibst, aber das alles nochmal zu lesen, zusammengefasst, mit deinen Worten, deinen Formulierungen, und du kannst super schreiben, ist für mich einfach extrem nochmal wie ein Aha, ah, das ist es. Und ich glaube, eins solcher Aha-Moment war, dass ich wie verstanden habe, tatsächlich suche ich diese Verbundenheit, die mir im Alltag, im echten Leben fehlt. Mhm. Ich versuche sie über das Smartphone zu kompensieren. Und ich glaube, so ein krasser Moment, wir haben ja auch im Vorfeld schon, du musst mir sagen, wenn das zu privat ist, dann schneide ich das raus, haben wir ja wieder von gesprochen, ob du dieses Buch jetzt schreibst und ob das nicht so Themen sind, die ja, die irgendwie nicht neu sind. Und ich muss sagen, ich mit meinem Vorwissen konnte dank deinem Buch, und das klingt jetzt so komplett, aber ich habe gemerkt, dass ich 90% wahrscheinlich, vielleicht übertreibe ich das auch, aber einen sehr, sehr großen Anteil von meinen Beziehungen, sei das mit meinem Partner, all die WhatsApps, die wir uns schicken, weil wir uns einfach sehr selten physisch sehen, mit meiner Familie, mit meiner Schwester, meinen Freunden, meinen Leserinnen, dass sich das digital abspielt. Und das hat natürlich, mein Muttersein hat diesen Zustand verstärkt, weil ich da weniger Zeit hatte, seit ich Mutter bin, um mich mit Freunden zu treffen. Natürlich die Pandemie. Mhm. Und aber schon diese Einsicht, wow, ich suche mir die Verbundenheit beim Wischen und Scrollen. Mhm. Das war für mich sehr, sehr life-changing, wie wir das so schön sagen. Mhm. Ist das auch das, was du gehofft hast mit deinem Buch, so diese Aha-Momente und Wake-up-Calls zu generieren?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, also das Erste ist, ich glaube, sehr viele Menschen, die ein Buch schreiben, schreiben was aus einer inneren Dringlichkeit heraus. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig oder daran führt kein Weg vorbei. Und dieses Thema hat mich einfach wahnsinnig beschäftigt. Und ich glaube, all diese Verzweiflung, aber auch die Lösungen oder auch die Antworten, die ich in diesem Buch gefunden habe oder während des Schreibens oder vor dem Schreiben, ich habe mich ja einfach wahnsinnig lange selbst beobachtet und habe mich, also es hat alles damit angefangen, dass ich mich ja selber angefangen habe zu fragen, was ist eigentlich mit mir? Was ist denn, also was steckt da dahinter, ne? Und ich glaube, dass dieses Buch eine Suche ist und dass dieses Buch aber auch Antworten liefert und dass ich am genau gleichen Punkt stand und teilweise immer noch stehe, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich glaube, was ich einfach dachte, zwischenzeitlich war so, wie kann das sein, dass Millionen von Menschen jeden Tag so lange in ein Gerät reinstarren und niemand redet darüber, wie es einem damit geht? Also wie kann das sein, dass mein inneres Unwohlsein damit oder mein Hadern damit oder die Beobachtungen, die ich irgendwie mache, dass ich das irgendwie nicht so widerspiegelt bekommen habe in irgendwelchen öffentlichen Debatten? Oder es ging dann immer ums Smartphone, Sucht bei Jugendlichen und um Gamen und um 5G und selbstfahrende Autos. Aber so dieses Innere, dieses Individuelle, dieses ganz eigene menschliche Hadern irgendwie, das habe ich irgendwie nicht wiedergefunden, so. Und ich glaube, mir geht es immer um die großen Zusammenhänge. Und ich glaube, ich versuche an mir selbst immer die Frage des Warums zu stellen. Und ich glaube, dass für sich eine sehr ehrliche Antwort geben zu können, ist sehr schmerzlich und ist aber ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich meine, es ist sehr beschämend, ich traue mich dann fast gar nicht, dass irgendwie, ne, es ist immer noch beschämend für mich, das jetzt irgendwie öffentlich zu sagen. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass ich vor Jahren, ich war allein in meiner 3,5-Zimmer-Wohnung und war freiberufliche Journalistin und hatte eigentlich sozusagen in Anführungszeichen alles und Freundschaften, wo ich wirklich sagen kann, diese Freunde, die würden alles für mich tun. Ich könnte sofort, zu 7 würden die auf der Matte stehen, wenn ich umziehe. Die würden wahrscheinlich irgendwie, wenn ich ein Kind hätte und mir würde was zustoßen, die würden mein Kind zu sich nehmen. Es geht nicht um Tiefe, aber es ging trotzdem darum, dass ich an einem Wochenende alleine zu Hause saß und dann irgendwie verzweifelt irgendwie, keine Ahnung, wie vielen Leuten geschrieben habe, ob sie was mit mir unternehmen wollen und dann teilweise 5 Stunden zu Hause wie so ein Stein auf dem Sofa sitzen blieb und mit meinem Smartphone in der Hand und irgendwie versucht habe, darauf zu warten, dass jemand mir das Go fürs Leben gibt, so. Und das ist wahnsinnig traurig und es ist aber wahr so. Und ich habe dann irgendwann, habe ich mir so lange Gedanken darüber gemacht, warum bin ich unglücklich, obwohl ich doch auf dem Papier alles habe? Und also im Sinne von, ja, was ist es denn genau? Sind es Freundschaften? Ich fühle mich irgendwie einsam oder ich fühle mich unverbunden. Was ist es denn? Es sind nicht die Freundschaften. Und es hat unglaublich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, ach, es ist Gemeinschaft. Es ist Netzwerk, es ist physische Präsenz, es ist physische Nähe. das ist mein Nervensystem, das irgendwie realisiert, ah, da ist jemand. Das ist was ganz Ureigenes, das wir haben. Und ich bin ja da auch nicht die einzige internationale Experten oder auch Journalisten oder was auch immer. Die, ganz viele Leute sagen ja, wir sind Herdentiere. Diese Vereinzelung der Gesellschaft funktioniert für uns nicht. Und ich glaube, das war aber schon etwas, das vor dem Smartphone natürlich in unser Leben kam. Die Einpersonenhaushalte, die Kleinfamilien und so weiter und so fort. Und das hat ja auch Vorteile. Und aber wir müssen anfangen, darüber zu reden, dass die Digitalisierung ganz viele Prozesse beschleunigt, intensiviert und glaube ich, in vielen Bereichen nur vordergründig etwas beruhigt. Und ich glaube, also bei mir, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich einfach gemerkt habe, das Gefühl geht nicht weg. Das Gefühl geht nicht weg. Und es geht erst recht nicht weg. Also ich habe gemerkt, wie ich so stolz auf mich war, wenn sozial jemand mir Anerkennung gegeben hat im Internet. Und das ist ja auch real. Also ich habe ja nicht einfach nur ich habe mir ja keine Follower gekauft. Das sind ja alles Menschen, die ich sehr schätze, die ich liebe, die ich kenne. Das sind nicht irgendwelche Leute. Ich kenne die ja. Und das ist nicht weniger wärmend. Und aber nach einem Rauschtag mit 120 Likes, wenn ich dann den PC oder den Computer wieder runtergefahren habe, ja, dann war trotzdem still um mich rum. Musste ich dann trotzdem wieder drüber nachdenken, ach, was hast du denn jetzt eigentlich für ein Hobby und was machst du denn jetzt mit Sonntag? Also, weißt du, so. Und ich glaube, schlussendlich, um das kurz in Anführungszeichen für den Moment abzuschließen, ich glaube, am Ende geht es um die Frage von Leben. Leben. Wie wollen wir leben? Und natürlich mit den großen Fragen, will ich heiraten, will ich Kinder, will ich keine, wo will ich Karriere machen, wo will ich wohnen, aber wie soll denn mein Leben, mein Alltag, wie soll das aussehen, wie viel Nähe brauche ich, welche Art von Gemeinschaft brauche ich, welcher Typ Mensch bin ich, wann fühle ich mich gesehen, wie kommuniziere ich, was möchte ich mit wem teilen, wann fühle ich mich geborgen, es geht auch ganz oft um Geborgenheit oder wann habe ich das Gefühl, ich kann wirklich mich selbst sein und ich glaube ganz viele Menschen, also ich zumindest, ich bin immer noch auf der Suche nach Antworten und ich glaube, ich werde die auch finden oder ich bin auch dran, die immer mehr zu finden und ich glaube, das gibt uns dann einen Nährboden, gerade in immer digitaleren, verrückten Zeiten dann auch wirklich Wurzeln zu haben, wo wir sagen, ja, ich bin Mensch, ich mag mich, wie ich bin, ich weiß, was ich kann, ich habe Menschen, die ich liebe und ich sehe die so oft, wie es für mich stimmt und ne, und ich habe irgendwie Beziehungen um mich herum, ich habe eine Nachbarin, ich weiß, wo ich anrufen muss, wenn die Eier ausgehen und ja, ich glaube,
Ich glaube, was ich sehr gerne würde, ist auch über die Lösungen reden. Du widmest da ja einen sehr großen, weil ich glaube, wir haben jetzt, also ich bin sehr dankbar, dass du diese großen Fragen stellst, weil ich stelle mir die Fragen auch. Und ich finde es immer schön, wenn sich immer mehr und mehr Menschen dazu bekennen, dass sie eben ab und zu mal verwirrt sind. Weil sonst sieht es ja so aus, als hätten es alle einfach unglaublich im Griff. Und gerade so in dieser Mama-Bubble, wo das Vergleichen irgendwie noch ganz viel krasser wird und wo die Kritik natürlich auch massiv steigt, sobald man Mutter ist. Also man kann ja gar nichts recht machen. Bin ich wahnsinnig froh, dass du uns die Fragen stellst. Ich würde aber unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen auch so mit Tipps beliefern und nicht nur mit den Fragen. Du hast vorhin dieses Wort, also die soziale Anerkennung. Und was du auch schreibst, ich habe mir das notiert, ist das für unser Gehirn soziale Zurückweisung, wie Gewalt, wie körperliche Gewalt sich anfühlt.
Oder und Schmerz,
das einer, genau. Und was ich gerne, also die Frage ist, warum fällt es mir so schwer, wirklich von 8 bis 8 mein Handy auszuschalten? Also wie entsteht diese Sucht? Und welche Rolle spielt dabei das Dopamin? Vielleicht kannst du kurz erklären, was Dopamin mit dieser Sucht zu tun hat für alle HörerInnen, die keine Ahnung haben, was Dopamin ist. Weil mir hat das sehr eingeleuchtet, einfach das zu verstehen. Ich finde das immer so, wenn ich was kognitiv verstehe, kann ich auch mein Verhalten verändern. Ja. Daher die Frage nochmal zusammengefasst, was ist Dopamin und wie spielt es sich in unserem Smartphone-Suchtverhalten ein?
Ja, also grundsätzlich ist Dopamin ein Botenstoff, der im Gehirn produziert wird und der ausgeschüttet wird, wenn wir etwas, ja, sehr Tolles erleben. Also die Biologie oder das Leben hat sehr gut mit uns gemeint und stößt Dopamin zum Beispiel aus, wenn wir Sex haben oder wenn wir sehr, keine Ahnung, wenn ihr aber schon mal im Europapark wart, dann hattet ihr eine Menge davon. Also das ist per se nichts Schlechtes und wir brauchen das und das ist aktivierend und es ist berauschend und es ist ein Gefühl von einer momentanen Euphorie oder von einem momentanen starken Glücksempfinden. Und viele Social-Media-Apps vor allem sind aber genau so programmiert worden, dass unser Dopamin einfach in Massen ausgeschüttet wird. Und das über, also das jedes Mal und das über Jahre, über Monate und über Jahre. Und das Problem am Dopamin ist, dass natürlich der Dopaminspiegel, also das steigt dann an und dann hast du einen Gewöhnungseffekt. Und dann braucht natürlich das Gehirn einfach größere Mengen. Und das ist auch der Grund, das habt ihr wahrscheinlich alle vielleicht schon festgestellt, keine Ahnung, am Anfang sind es dann 2 Likes und dann ist genug und dann sind es 5 Likes und dann ist genug und dann sind es irgendwann vielleicht 50 und dann arbeitet man sich halbtot, um dann irgendwie noch seinen besten Wert zu kriegen. Und vor allem, was aber noch viel wichtiger ist, wenn es dann diese Schwelle nicht mehr erreicht, ist man übermäßig deprimiert. Und was aber sehr wichtig ist, auch zu verstehen, ist, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da draußen schon mal harte Drogen genommen haben. Also ich habe noch keine genommen, aber ihr kennt es vielleicht von anderen Leuten. Du hast einen richtig krassen Rausch und dann hast du einen richtig krassen Kater. Und sehr viele Leute sind ja dann irgendwie am Tag nachher, nach der Party, oder die sind dann so richtig im Loch. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil das Gehirn nämlich Homöostase betreibt. Das heißt, es möchte einen Gleichgewichtszustand herstellen. Also wenn du zu viel von was hattest, dann geht es so ein bisschen in den Mangel und dann pendelt sich das Ganze wieder ein. Und das Gleiche ist es beim Dopamin. Und das Problem, das wir jetzt aber haben, ist, dass wir unser System sozusagen ständig überstrapazieren mit einem Glückshormon. Und das heißt, dass unser System dann halt abtaucht. Und sagen, ne, und jetzt fühlen wir uns so richtig scheiße. Und was wir aber dann machen, ist natürlich, wir halten das ja nicht aus. Wir sitzen ja dann nicht 3 Tage in den Bergen und fühlen alle unsere Katersymptome und dann ist alles wieder gut und dann kommt nichts mehr, sondern wir schütten uns ja dann eben genau dann umso mehr dann wieder mit dem Gleichen zu. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Und also das heißt, wir sind tatsächlich neurobiologisch in einem Suchtverhalten gefangen. Und natürlich aber im engeren Sinne ist Sucht definiert als, du kannst deinen Alltag nicht mehr stemmen. Also, und rein wissenschaftlich oder beziehungsweise dieses Forschungsfeld ist ja noch wahnsinnig jung, aber es gibt auch nicht sowas wie Smartphone-Sucht per se, sondern es gibt bis jetzt in der Diskussion Gamesucht oder Pornosucht, also die Dinge, die du halt im Internet oder mit dem Smartphone machen kannst, die dann spezifisch süchtig machen. Dem kann man zustimmen oder nicht. Also das ist jetzt einfach die Sachlage. Und beim Smartphone kann man auch dann, also sagen auch Experten, es ist vielleicht eher eine Obsession als eine Sucht bei vielen. Das heißt, wenn uns jetzt allen morgen das Smartphone weggenommen würde, dann hätten wir uns wahrscheinlich nach 1-2 Wochen alle als Gemeinschaft wieder eingependelt. Und solange das System aber so bestehen bleibt, wie es halt jetzt ist, ist es wie mit den Laborratten. Wir klicken natürlich dann immer wieder auf die gleichen Knöpfe. Und was ich aber für das Verständnis auch sehr, sehr wichtig finde, es ist nicht nur das Gute, das uns zurückführt. Es ist nicht nur die Vorfreude. Und also es hat ganz viel mit Gaming und also mit Gaming-Effekten zu tun, ne? Weil zum Beispiel bei E-Mails weißt du nie, was wirklich drin ist. Du weißt nicht, ob was gekommen ist. Und wenn was gekommen ist, weißt du nie, was ist es und von wem. Und ist es gut oder schlecht? Das heißt, du hast immer so einen Überraschungseffekt, der dich dranhält. Und das ist aber auch ein weiterer Aspekt, den sich, glaube ich, viele Leute nicht bewusst sind, wir handeln sehr stark aus Angst. Weil viele haben unterbewusst, und das trainieren wir unserem System auch an, Angst vor Ablehnung, Angst vor Zurückweisung, Angst davor, dass was passieren könnte. Also dieses Checken hat nicht nur was damit zu tun, dass wir unseren Rausch holen wollen, sondern wenn wir uns natürlich unserem System angewöhnt haben, dass es alle 10 Minuten oder alle 1/4 Stunde sozusagen in Anführungszeichen eine Beruhigung erfährt, indem es checken gehen kann, dass alles okay ist und alles safe ist und wir noch geliebt werden, dann gewöhnen wir und trainieren wir diesem Gehirn an, okay, alle Viertelstunde kriege ich mal kurz eine Panik. Und wenn wir das natürlich dann rauszögern und sagen, oh, jetzt habe ich mal ganz viel Willenskraft, jetzt gehe ich mal 2 Stunden nicht ans Handy, dann sagt dir das Angstsystem, nee, Anna, das machen wir nicht. Weil wir sind jetzt hier gerade in Lebensgefahr, sagen, was spinnst du eigentlich? Nee. Und dann natürlich rennen wir dann zum Smartphone und denken uns natürlich, und der kognitive Teil des Gehirns denkt sich so, nee, also jetzt hast du dir jetzt vor 10 Minuten hast du dir gesagt, dass du jetzt mal eine Stunde konzentrierst und jetzt wie so ein Affe stehst du mitten in der Unterhose in der Küche und gibst das panisch jetzt wieder deinen Code ein oder was? Und ich glaube, deswegen finde ich das Erklärende daran so wichtig, dass wir mal anfangen, wir können das verändern, indem wir wirklich tatsächlich Empathie und Verständnis dafür aufbringen, dass das eine menschliche, neurobiologische Angstreaktion ist. Und dass es verständlich ist, weil der Angstteil unseres Gehirns ist evolutiv gesehen halt älter. Und das ist normal, ne? Und das ist genau das Gleiche, wenn wir abends die Straße langlaufen. Oder, ne? Oder wenn wir, keine Ahnung, wenn wir in einem fremden Land sind. Also es hat ja, wir wollen uns schützen. Wir wollen überleben. Mhm. Und ja, das hat mit einen Grund.
Mhm. Du beschreibst ja auch die Rolle von Gewohnheiten, oder? Also um bei den Lösungen anzuknüpfen, okay, wir haben das verstanden. Jedes Mal, wenn ich auf Insta klicke und sehe irgendwie, keine Ahnung, Theresa Bücker oder Franziska Schutzbach oder sonst wer hat mir ein Like gegeben, kommen Dopamine und mein Hirn will immer mehr und mehr und mehr. Und wenn das beim nächsten Post nicht passiert, wird das nicht ausgeschüttet. Und wenn ich mir dann versuche, eben diese 8-8 Abstinenz zu erzwingen, kommt mein Hirn in Panik und zwingt mich da weiterzumachen. Du schlägst ganz viele Lösungen vor. Eine davon sind diese Microhabits. Also, dass man Gewohnheiten verändert, quasi unser Gehirn umprogrammiert und dass da ganz wichtig ist, dass das kleine Schritte sind. Warum ist das so wichtig, dass diese Schritte möglichst klein sind?
Also da gibt es verschiedene Ansätze. Also natürlich, wenn jetzt jemand, der zuhört, so sagt, nö, also so kleine Schritte waren nie mein Ding, ganz oder gar nicht, dann würde ich das überhaupt nicht kritisieren, weil die Person dann wahrscheinlich einfach sich auch kennt und das ist auch in Ordnung. Also ich für mich persönlich, ich lustigerweise bin diejenige, die alles oder gar, also ganz oder gar nicht. Also für mich ist das die beste Lösung. Und gleichzeitig andere Menschen funktionieren anders und für viele sind Gewohnheiten einfach besser in kleineren Schritten. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass es besser in den Alltag integrierbar ist. Und es ist manchmal für eine Gewohnheitsbildung viel, viel wichtiger, dass du dir gegenüber einfach das Versprechen hältst. Weil sehr viel von Selbstwirksamkeit und sehr viel von Selbstachtung halt einfach damit zusammenhängt, dass du dir selber vertrauen kannst. Und deswegen ist es auch unter anderem, das ist ja wie mit dem Joggen oder dem Buchlesen, es ist nicht wichtig, dass du das ganze Buch in 2 Stunden liest. Es ist viel wichtiger, wenn du dir selber versprichst, dass es dir wichtig ist, das zu einer Priorität zu machen, dann versuch dich wirklich dran zu halten als Versprechen dir selber gegenüber. Und dann nimm lieber 2 Seiten oder nimm dir lieber irgendwie 5 Minuten Joggen vor, statt irgendwie eine Stunde. Und dann, dass du langsam ein Vertrauen aufbauen kannst, dass du tatsächlich in der Lage bist, etwas hinzukriegen. Und warum ich jetzt vom Joggen und vom Buch rede und nicht vom Smartphone weglegen, hat ja auch damit zu tun, dass ich im Buch sehr stark dafür plädiere. Das ist eigentlich meine Grundthese. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein Stattdessen haben. Also wenn du weniger Smartphone-Zeit oder weniger Bildschirmzeit haben möchtest, wovon willst du mehr? Weil es ist wahnsinnig anstrengend, sich weniger anzuerziehen, weil das Gehirn kommt ja auch in den Mangel. Ne? Wenn du, keine Ahnung, du willst dann Diät machen und dann verbietest du dir den Schokoladenkuchen und dann wunderst du dich, dass du den ganzen Tag Bock auf Schokoladenkuchen hast. Funktioniert einfach sehr schlecht, weil du dir dann das Ganze, und dann kommt so ein Rebell in dir hoch und sagt so, nee, also ich dachte, wir reden hier von Selbstliebe, Anna, und ich darf mir doch wohl noch ein bisschen Schokolade gönnen. Ne? Und dann irgendwie, ehe du dich versiehst, hast du dann wieder Schokolade gegessen. Ja, weil du hast auch keine Alternative. Also du hast ja nichts anderes gekauft. Also wenn ich einen Kühlschrank voll mit Schokolade hätte und mir sagen würde, dass ich das nie mehr essen darf, würde das ja gar nicht funktionieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr integraler Teil von digitaler Achtsamkeit oder von Microhabits eben auch zu etablieren, dass man sich mal hinsetzt und mal überlegt, okay, was mag ich? Und was tut mir gut und was sind auch meine Ziele? Also meine Ziele jetzt nicht in einem neokapitalistischen Leistungsgedanken, sondern keine Ahnung, vielleicht wolltest du schon immer, vielleicht blüht dir immer das Herz auf, wenn du irgendwie gärtnerst. Und dann hast du aber vielleicht keinen Garten oder was auch immer, ne? Dann kommt das Leben dazwischen. Und dass du aber dann so sagst, okay, was sind so ganz kleine Schritte in die reale Richtung, die ich irgendwie gehen kann und mir das erschaffen. Und dann beschäftigst du dich automatisch oder investierst Zeit in etwas, was dich vom Fokus her einfach auch von diesem Digitalen, von dieser Idee, dass es nur noch das als Lösung gibt, wegholt. Ich glaube, das ist so ein richtig wichtiger Punkt. Ich glaube, dass viele in so einer Alternativlosigkeit gefangen sind. Oder du hast ja vorhin auch gesagt, ja, die meisten meiner Kontakte sind digital. Mhm. Das war bei mir sehr ähnlich. Und dann musste ich mir einfach so eingestehen, okay, das bringt mich in so eine Hoffnungslosigkeit, weil es ist eine Alternativlosigkeit. Und da einfach mal den Blick auch zu öffnen und zu sagen, ja gut, aber wenn ich, das ist ja wie im Finanzinvestment, sagt man ja auch immer, kein Klumpenrisiko. So, also ausweiten. Sagen, okay, ich habe das Digitale und ich habe meine Lesegruppe und ich habe meinen feministischen Stammtisch und ich habe meine Großmutter, die ich besuche. Mhm. Und dann fächert sich das so auf und dann kommt es automatisch einfach weniger, das fällt weniger ins Gewicht dann.
Very nice. Ich muss jetzt ganz, du hast natürlich so viele Punkte angesprochen. ja, also ich glaube auch, dass wir wissen oft, was wir nicht wollen. Und du beschreibst ja auch in deinem Buch diese Situation, wo du das Coaching, während deiner Coaching-Ausbildung, wo dir oder euch die Frage gestellt wurde, was willst du sein oder wo willst du hin? Und ich glaube, dass das aber auch so oft so ein bisschen abstrakt ist und man sich da auch ein bisschen verlieren kann. Und was ich zum Beispiel hilfreich fand, ist dein Tipp, sich Menschen zu suchen, die so sind, wie man selber sein will. Mhm. Also machst du das auch? Hast du wie so ein Vision Board? Weil ich habe das. Ich habe so ein Board und da habe ich wirklich ganz viele Frauen, eben unter anderem Therese Bücker, unter anderem auch du oder die Mareike Kaiser, mit der ich vor 2 Wochen eine Lesung in Zürich gehalten habe. Also das Zeug, das funktioniert ja wirklich. Man kommt dann in irgendwie, es manifestiert sich im Real Life, wie man das so schön sagt. Hast du noch mehr so konkrete, kleine, sofort umsetzbare Tipps? Es muss jetzt nicht, wir können auch von dieser großen Frage, was möchtest du stattdessen, weil es ist natürlich total individuell, aber vielleicht so ganz kleine Schritte, was mir jetzt helfen könnte, wirklich mein Handy am Morgen nicht als erstes zu checken.
Also ich finde diese Frage, die du gestellt hast, ja, das mit dem ersten am Morgen, was hilft mir morgen, das nicht zu checken, ich möchte darauf sehr gern eingehen als nächstes und stell mir bitte die Frage nochmal, weil ich werde sie wahrscheinlich vergessen haben bis dann, aber zu diesem Vision Board und was will ich stattdessen, ich finde das schon auch noch wichtig, möchte dazu sagen, die Frage klingt sehr, sehr groß und sie ist sehr, sehr groß, aber wir müssen auch nicht den Anspruch haben, also nur weil ich jetzt ein Vision Board mit keine Ahnung, mit Liv Taylor oder mit, ich weiß auch nicht, mit Angela Merkel da drauf, also da irgendwie mache, ich finde es viel wichtiger, also kann man dann machen. Und dann aber die Frage zu stellen, okay, worum geht's hier eigentlich? Was an dieser Person finde ich toll? Oder was an dieser Person bin ich bereits? Also weil ich bin zutiefst überzeugt davon, das habe ich in einem anderen Coaching auch mal gehört, all diese Leute, die wir bewundern, die sind wir schon. Und wir sind diesen Leuten, die wir bewundern, viel, viel ähnlicher, als wir meinen. Und der einzige Unterschied ist, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir keine Ahnung haben, wie wir von hier nach da kommen oder irgendwie diesen Zusammenhang überhaupt gar nicht erst herstellen. Aber wenn wir irgendwie mal mit diesem Grundgedanken an die Sache herantreten, dass all das, was ich mir wünsche, schon in mir drin ist, aber dass ich das einfach nicht gerafft habe. Also zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel. Ich bin jetzt auf Weltreise und ich habe mir für mich selber vorgenommen, ich keine Ahnung, ich bin ja so klug und alles und körperlich fühle ich mich aber irgendwie scheiße. So. Und emotionale Kompetenz, nee, keine Ahnung. Und dann habe ich mir irgendwelche, und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, und das ist so ein großes Thema und so eine große Aufgabe und so weiter. Aber nee, das heißt eigentlich nur, dass ich vielleicht mal einen Surfkurs besuche, einmal. Oder dass ich mich irgendwie halt irgendwie auf irgendeiner Körperebene versuche auszudrücken. Und es ist dann gar nicht wichtig, was es ist. Es ist gar nicht wichtig, wie spezifisch und wie weit das führt und ob ich dann draußen ein Buch schreibe oder ob ich dann Sportlerin werde oder so, sondern ich spüre ja in mir drin, irgendwas mit mir und meinem Körper ist nicht im Einklang. Das Thema, diese Ebene von diesem Körper, das ist ein Lebensbereich, unter dem ich leide. Und genauso kann man zu Hause sich mal hinsetzen und sagen, okay, in welchem Lebensbereich fühle ich mich irgendwie nicht wohl? Keine Ahnung, mit Freundschaften. Und sich mal einfach eine kleine Sache überlegen und einfach mal anfangen rumzuprobieren. So. Ich glaube, das ist so, wer will ich sein? Ja, klar, es ist eine Riesengeschichte. Aber wir wissen sowieso, also das klingt jetzt so blöd, aber wir wissen schon immer, wer wir sind. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass wir rausgehen müssen, um herauszufinden, wer wir sind, sondern ich glaube viel eher, wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Wir wissen ganz genau, wer wir sind. Wir trauen uns vielleicht manchmal nicht oder haben das Gefühl, es gibt niemanden wie uns. Oder es wird Konflikte in der Partnerschaft geben, wenn wir wirklich sind, wie wir sind. Was auch immer das bedeutet. Und dann dieses Konzept von, das führt jetzt vom Digitalen ein bisschen weg, aber ich finde das mega wichtig, dieses Konzept von, wenn du sagst, entweder werde ich jetzt irgendwie Sportreiterin und verliere meine Ehe oder ich bleibe für immer in der Misere in meinem Haus und bleibe Mutter, dann hast du ein klassisches Dilemma. Und Dilemma heißt nichts anderes als ein Entweder-Oder und ein Gehirn. Das Gehirn kommt psychologisch mit einem Entweder-Oder nie klar. Also nie. Immer wenn man zwei Möglichkeiten hat, dann bleibt man für immer in der Misere. Und dann zum Beispiel das zu realisieren und zu merken, okay, was ist meine dritte und vierte und fünfte und sechste Möglichkeit? So, ich bleib in der Ehe und gehe einmal in der Woche ins Curling. Keine Ahnung. Und oft reicht das schon. Also wir müssen nicht unser ganzes Leben umstellen. Also das von wegen Microhabits. Manchmal reicht es schon, dass man eine Strickgruppe hat, die man plötzlich Mittwochabends immer auf ein Glas trifft und man fühlt sich dann total wohl und gesehen. Und das reicht dann oft schon. Man muss nicht immer sein ganzes Leben umstellen, so. Und ich glaube auch mit dem Digitalen, also wir müssen jetzt irgendwie nicht morgen aufstehen und sagen und jetzt nie wieder Instagram und nie wieder das und nie wieder dieses und sich irgendwie da künstliche Grenzen stellen, sondern, und hier mache ich den Schlenker zu deiner Frage, was hilft denn? Ganz banal analoger Wecker, schon überall gehört und die wenigsten machen's und dann vor dem Aufstehen schon irgendwie zum Smartphone gegriffen und sich dann wieder dafür gegeißelt, ja, aber du hast es ja in der Hand. Da kannst du noch so klug sein. Also dein Körper hat was in die Hand gekriegt. Wenn ich dir jetzt morgens neben deinem Bett stehen würde und dir einen Apfel in die Hand geben würde, dann würdest du den wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde automatisch essen, auch wenn du vielleicht Äpfel gar nicht magst. Also das hat gar nichts damit zu tun. Du bist nicht blöd, du bist nicht unfähig, du bist nicht willensschwach, sondern du hast einfach ein Ding in der Hand. Und dann machst du halt was damit. Also das ist eigentlich relativ simpel. Und das ist aber eine gute Nachricht. Weil das automatisch bedeutet, ja, dann mach's doch mal in die Küche und dann stell's mal ganz aus und dann mach mal den Laptop zu und dann mach den mal in die Schublade und dann guck mal 3 Tage vor dem Wochenende, worauf du dich am Sonntag freust. Also bau dir ein System um dein Leben, das es dir einfach viel, viel, viel stärker erleichtert, neue Gewohnheiten zu etablieren, ohne dass du dich jedes Mal irgendwie wieder neu erfinden musst.
Ich bin die ganze Zeit am Mitschreiben, weil ich versuche immer so die Instagram-Videos schon mitdenken, so mit den besten Momenten und mein Blatt ist schon voll. Also danke. Ich habe noch einen Begriff, den ich gerne mitgeben will, allen, die ihn noch nicht kennen. Und ich kannte ihn so halb. Also ich habe ihn sehr gespürt, aber jetzt gibt es einen Begriff dafür. Das heißt Numbing. Magst du kurz erläutern, was Numbing ist? Also wirklich so kurz, wie du das vielleicht einem Kind erklären würdest.
Ja, nee, das ist der englische Begriff für sedieren, also für, ja, irgendwas tun, das dich sozusagen emotional abkoppelt oder das dich von irgendetwas ablenkt, was dir unangenehm ist und also sich betäuben, tatsächlich. Und das klingt irgendwie sehr, sehr stark und schlimm, also dieses Wort auf Deutsch. Und ich glaube aber, das kennen wir auch alle. Und es gibt Menschen, die sich dann, mit dreimal in der Woche Sex und Tinder-Dates so ein bisschen ablenken. Und dann gibt's die anderen, die sich halt jeden Abend mit Netflix irgendwie sedieren oder irgendwie halt wegbeamen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wegbeamen. Und das geht ja von, das ist eine Sparte von, du kannst halluzinogene Pilze nehmen und dich wegbeamen oder du kannst halt Candy Crush spielen und dich wegbeamen. Also das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, dass er Schmerz vermeiden möchte und dass er sehr so so klug in Anführungszeichen, also sehr effizient und sehr effektiv zumindest und sehr, sehr gut darin ist, halt so ein bisschen am Unangenehmen vorbeizuschlängeln. Und ich meine, dieses ganze Thema von Emotional Eating, das ganze Thema von, keine Ahnung, wie viele Menschen vermeiden jahrelang unangenehme Gespräche mit ihren Verwandten und reden um den heißen Brei. Also wir kennen das alle. Und das Smartphone hat uns aber ein wahnsinnig potentes Mittel in die Hand gegeben, um uns jederzeit von allem Unangenehmen innerhalb Sekundenschnelle irgendwie in einen anderen Raum, in ein anderes Problem, in eine andere Wortbubble reinzubeamen oder eben uns künstlich positiv zu erregen oder abzulenken. Und einfach in einer Intensität, ja, die es halt tatsächlich sehr erfolgreich macht, uns tatsächlich wegzubeamen. Und zum Beispiel bei einem Zahnarztbesuch oder bei einer 10-stündigen Flugreise in der Economy von irgendwie, keine Ahnung, Air Asia, finde ich das Wegbeamen eine richtig gute Idee, weil, also man kann ja das Digitale sozusagen oder genau diesen Mechanismus auch dazu nutzen, sehr unangenehme Situationen wirklich ja, besser durchzustehen. Und wenn man aber merkt, ach, ja, immer wenn ich nach Hause komme und ich weiß, was ich mit mir machen soll, dann beame ich mich dann 3 Stunden weg. Oder ich sollte eigentlich diese Arbeit angehen, die mir wichtig ist, aber ich habe totale Versagensängste und ich drücke dann diese Gefühle weg. Ja, mittelfristig, glaube ich, ist es dann einfach wichtig, da mal hinzusehen, weil es einfach, ja, uns selbst nicht an einen Ort bringt, wo wir, glaube ich, sehr stolz auf uns sein können oder über uns hinauswachsen oder auch den Erfolg haben können in allen Bereichen unseres Lebens, den wir verdienen.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was mir ja sehr gefällt, auch an der Art und Weise, wie du versuchst es nicht so dogmatisch, weil Ratgeber haben sehr oft so dieses Dogma, du musst das und das und das. Und du schreibst eben, es kann sein, dass du mal 8 Stunden im Netflix kettenrauchend im Bett verbringst, dann tu es, aber tu es bewusst. Und da kommen wir wieder zum Beginn des Gesprächs, dass dieses Bewusstsein, diese Bewusstheit, diese Präsenz, hier sein und das wirklich bewusst machen und nicht einfach aus irgendwelchen Automatismen. Und das finde ich auch für mich als Mutter, weil ich meine, ich mache mir so viel ein schlechtes Gewissen. Weil einerseits natürlich die Gesellschaft dieses Bild der guten Mutter sehr stark feiert. Und als Mutter kannst du eigentlich nur versagen. Also egal, was du machst, ob du arbeitest, ob du Hausfrau bist, ob du erwerbsarbeitest. Alles, was du machst, ist irgendwie immer falsch. Und natürlich auch auf den Smartphone-Konsum angewendet. Es gibt Tage, da bin ich einfach so erschöpft. Und dann brauche ich einfach dieses Numbing. Und ich würde so gerne ein Buch lesen, aber ich brauche dieses Numbing und ich will ein bisschen Insta-scrollen und ich sitze da und denke, Mann, ich bin so ein schlechtes Vorbild. Meine Tochter soll mich mit einem Buch lesend in Erinnerung haben und nicht scrollend. Und da finde ich das wahnsinnig wichtig. Da kommt eben dieses Selbstmitgefühl zu sagen, hey, es ist jetzt fucked up, aber es ist okay, du brauchst die 5 Minuten. Aber dann eben sich die Zeit zu nehmen, um die große Frage zu stellen, was läuft in meinem Leben schief, dass ich so erschöpft bin und mir dieses Numben jeden Abend zufüge. Und da kommt eben diese Bewusstheit rein.
Also erstens, ich glaube,
weißt du, was ich sagen will?
Ja, mega, also mega. Und was mir aber jetzt gerade noch spontan, also was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist natürlich auch die Frage, ja, willst du denn überhaupt lesen? Ja, nee, offensichtlich nicht. Und es ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Weil vielleicht hast du dich ja den ganzen Tag intellektuell mit 100.000 Gedanken zugetextet. Also dann würde ich doch, also das, ich merke das manchmal auch, dann habe ich irgendeinen Text von mir und ich könnte, also das ist einfach die falsche Stimulation oder das ist gar kein Runterkommen für mich und das ist auch in Ordnung. Also wer hat denn gesagt, ne? Und dann auch sich zum Beispiel auch genau zum Beispiel dann überlegen, ja, ich kann numpen oder halt sich auch überlegen, okay, aber was finde ich denn wirklich erholsam? Ja, nee, ein Buch lesen, wenn ich müde bin? Offensichtlich nicht. Okay, gut. Dann heißt es aber, dass ich Bücher vielleicht nicht abends lese. Ist doch in Ordnung. Vielleicht lese ich die dann morgens. Wahrscheinlich liest du genug Bücher. Also meins hast du irgendwie zumindest gelesen. Und dann kannst du ja vielleicht was anderes finden, zum Beispiel Töpfern. Und ich habe jahrelang versucht, Yoga und Meditation und überhaupt und warum kann ich mich nicht beruhigen. Ja, aber ich kann dir sagen, wenn mein Nervensystem auf 180 ist und ich sowieso überdigitalisiert und überstimuliert bin, ja, dann kann ich irgendwie 20 Minuten aufs Yogakissen setzen. Es ändert sich genau gar nichts an meinem an meinem Gehirnzustand, also ganz im Ernst. Und ich habe mich Jahre gefragt, warum das eigentlich nichts bringt. Und jetzt muss ich sagen, ja, für mein System ist es einfach vielleicht zum falschen Zeitpunkt das Richtige. Die Energie muss vielleicht zuerst einfach raus. Oder vielleicht ist es nicht Lesen bei dir, sondern vielleicht ist es Töpfern. Vielleicht willst du in was reinstarren, das dich automatisch bewegt. Aber es ist dann halt, keine Ahnung, oder du backst einen Zopf oder du schlägst halt irgendwie Teig auf den Boden oder du hast irgendwie ein Trampolin oder du machst halt Boxen oder ne, oder vielleicht legst du dich einfach.
Ja, oder beim.
Ja. Ja,
ich glaube, um beim Starren zu bleiben, was ich für mich herausgefunden habe, und ich muss tatsächlich überlegen, wie ich mir das in meine Wohnung bringen kann, weil ich habe auch ADHS, ich habe das jetzt noch nicht so öffentlich gemacht, ich mache das, und Kerzen ist schwierig zum sie nicht brennen lassen und vergessen, aber bei mir ist tatsächlich das Starren, ich bin magisch angezogen vom Feuer. Ich liebe so ein Waldfeuer und die Flammen. Ich könnte da reingucken und ich spüre, wie sich da etwas in mir reinigt. Es gibt ja auch im Ayurveda, ich bin ja auch eine passionierte Yogini, gibt es ein Ritual, die Augen zu reinigen, indem man ganz lange eine Kerze anstarrt. Und ich spüre das richtig, dass dieses Starren und vielleicht tatsächlich versuche ich auf meinem Smartphone einfach zu starren und nehme dennoch all die Reize und Informationen auf, die mir nicht gut tun. Vielleicht mache ich jetzt mal am Abend eine Kerzenmeditation und dann werde ich dir schreiben und ich werde dir erzählen, wie das war.
Ja, und auch.
Vielleicht wird das,
vielleicht hilft es. Ja,
besser sein als das Buch.
Nein, aber ich glaube, ich glaube, das ist genau das, was ich meine mit, ja, ich habe einen Ratgeber geschrieben und ja, da stehen Sachen drin und ja, Studien belegen, dass Meditation toll ist und ja, ne? Und ja, Sport ist gesund und ja, und trotzdem, also ich meine, keine Ahnung, wie viele Ratgeber sagen, man soll sich vorwiegend von Gemüse und Früchten ernähren und das mache ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Mach ich einfach nicht, weil ich lebe von Fleisch und Kohlenhydraten und Fett und ich habe mit 2 Jahren schon eine ganze Bratwurst gegessen und daran hat sich in den letzten 35 Jahren ehrlicherweise einfach nichts geändert. Und natürlich mache ich das in einem bewussten Kontext und so weiter und wir haben eine Klimadebatte. Ich finde das alles total wichtig. Ich sage jetzt auch irgendwie nicht, ne, ich bin jetzt auch nicht hier, um irgendwas Falsches anzupreisen. Ich sage nur, du bist ein Typ Mensch und das ist in Ordnung. Und die einen lieben Kampfsport und die anderen mögen es zu stricken und die Dritten kombinieren das. Und es gibt keine magische Formel gegen Smartphone-Sucht. Also natürlich schon. Also wir könnten Social Media abstellen und vielleicht ging es der Welt besser. Und ich glaube, nach 2 Wochen sähe sie ganz anders aus und das wäre ein sehr interessantes Gedankenexperiment oder vielleicht ja sogar ein reales. Und bis es aber soweit ist oder bis wir das alles neu denken, glaube ich, geht's einfach darum, ja, das ist halt Persönlichkeitsentwicklung. Das klingt immer so blöd, aber ich glaube, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder Mutterschaft oder deine Auseinandersetzung mit deinem digitalen Konsum oder mit deinem Ikigai, weil du rausfinden willst, wofür schlägt beruflich mein Herz, das ist alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche. Ich glaube, wir leben ein Leben lang mit der Frage, wer sind wir, wo wollen wir hin, was macht uns aus? Und ich glaube, oder zumindest ist das jetzt mein Weg, irgendwie herausfinden, was ich mag und aufhören, mich dafür zu schämen. So. Und ich glaube, dann finden wir auch mehr zu uns und dann finden wir auch mehr zu Dingen, die uns dann wirklich auch wieder runterholen und uns wirklich Erfüllung geben. Und dann ist das Digitale, ich weiß auch nicht, wie wichtig das dann noch ist. Also dann können wir das Buch eigentlich einfach wegschmeißen, dann haben wir ja unsere.
Nein, aber das war ja wie so, das war ja eben dieses Brennglas, das uns gezeigt hat, was dann die Punkte sind. Weil ein Satz, den du auch schreibst, ist, welchen Schmerz, also eine Frage, die du uns stellst, ist, welchen Schmerz versuchst du zu vermeiden mit deinem Smartphone-Konsum? Das finde ich auch, das geht auch in dieses Numbing rein. Und ich glaube schon, dass wir tatsächlich auch unseren Konsum mit diesen Geräten auch als ein wichtiges, ja, keine Ahnung, Zeichen deuten können, um was zu ändern in unserem Leben.
Ja, und ich glaube aber auch, also nicht nur aber, ich glaube, und ich glaube auch gesellschaftlich, ich glaube gesamtgesellschaftlich, nicht nur jeder Mensch für sich, sondern ich glaube, es ist auch interessant, irgendwie, ich glaube eben, wir haben Stress, wir haben sehr viele Menschen, die zu lange in Berufen arbeiten, die sie nicht mögen oder die irgendwie Vereinbarkeit, Familie, Beruf, wo es da ganz schwierig wird. Und ich glaube, da fließt einfach alles zusammen. Und ich glaube, da müssen wir auch eben gesellschaftlich weiter dranbleiben und diskutieren, was für uns würdevolles Leben bedeutet und was ressourcenorientiertes Leben bedeutet. Und ich glaube, eben da kann die Digitalisierung eine große Chance sein. Oder ja, genau.
Was ich noch gerne würde für unsere HörerInnen, die uns jetzt zuhören und sich fragen, ja, okay, gut, verstanden. Und jetzt? Sehr viele Inputs von Ellen und von Anna. Wo fange ich an? Was mache ich am besten? Was würdest du da empfehlen?
Ja, eben, ich glaube, das eine ist wirklich, aber darüber, finde ich, haben wir jetzt sehr, sehr lange und sehr intensiv gesprochen, ist eben diese Bestandesaufnahme mit, was mache ich eigentlich mit diesen Geräten? Was gibt mir Energie? Was zieht mir Energie? Und so ein bisschen achtsamer werden und ein bisschen anfangen zu beobachten, okay, wann konsumiere ich was? Wie oft? In welchen Situationen? Wie fühle ich mich dabei? Das ist mal so eine Bestandesaufnahme. Und dann eben so ein bisschen die Frage, okay, das haben wir auch schon besprochen. Zweiter Schritt, welchen Bereich in meinem Leben möchte ich wirklich angehen, um irgendwie den Anfang proaktiv zu gestalten? So. Und rhythmisch. Ich finde, Rhythmus ist so ein Riesenthema für mich zumindest. So ein bisschen für sich rauszuspüren, ja, wie lange mag ich denn was machen? Mache ich es mit anderen Leuten? Mache ich es morgens? Mag ich es abends machen? Mache ich es am Wochenende? Mache ich es mit meinem Partner? Mache ich es alleine? Also was stimmt überhaupt für einen? Also man muss sich ja nicht vornehmen, irgendwie Gitarre zu spielen und dann sagen, okay, ich übe jetzt jeden Samstag mit meiner Schwiegermutter im Garten, der 200 Kilometer weiter weg ist, sondern das ist dann auch nicht realistisch, sondern was stimmt für mich in meiner Lebenswelt? Und dann ganz konkret den Raum schaffen, indem man eben das Digitale gleichzeitig, wie man das andere hochschraubt, das Digitale runterschraubt, und zwar eben, haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, über veränderte Routinen, aber vor allem, also zum Beispiel ein großer Punkt, haben wir mit dem analogen Wecker schon angesprochen, ist physischer Abstand zum Gerät. Physischer Abstand. Das ist für alle unterschiedlich, aber wer sich's leisten kann, 2 Smartphones und 1 bleibt im Büro, wer ein Homeoffice hat, richtet euch eine Ecke ein, ganz konkret, wo ihr dann richtig rituell die Sachen runterfährt. Ich war jetzt 21 Tage in einem Meditationskloster und hatte das Gefühl, ich konnte das Handy abgeben, war dann leider nicht der Fall, und ich habe, so blöd es klingt, ich habe das rituell verabschiedet. Ich habe dem so gesagt, ich habe es vor mich hingelegt und haben so gesagt, so, ich möchte gerne 21 Tage Abstand von dir, ich mag dich, aber wir müssen einander jetzt irgendwie Freiräume geben, weil ich brauche jetzt diese Zeit für mich so. Und es hat mir tatsächlich geholfen, mich da irgendwie geistig davon zu entfernen und auch zu sagen, und jetzt ist aber gut, Anna, jetzt hast du den Fokus woanders und das bleibt hier. Das alles bleibt, wie es ist. Es läuft nichts davon. Und dann ein zweiter wichtiger Punkt ist auch total banal, sagen ja schon alle, ach, und Notifications abstellen und so weiter. Ja, und das größere Ganze ist Minimalismus, Ausmisten, Raum schaffen, also dieses Dauerrauschen wirklich runterfahren, und zwar überall, wo es irgendwie geht. Also wirklich Qualität statt Quantität. Und sich da wirklich auch anfangen zu überlegen, was sind meine Bedürfnisse und was ist real.
Das Gespräch wurde an dieser Stelle leider unterbrochen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte die Situation noch nie und wir versuchen uns nochmal dazu zu schalten. So, wir sind wieder da. Wir hatten einen kurzen Unterbruch, weil die Anna ist ja auf Weltreise gerade. Ich weiß nicht, ob es an Annas Empfang lag oder an meinem. Auf jeden Fall haben wir ja über digitale Verbundenheit oder eben die Schwierigkeit, verbunden zu bleiben, gesprochen. Mhm. Und auf einmal hatten wir keinen Internetempfang mehr und waren nicht mehr verbunden, wir zwei. Ich würde gerne das Gespräch noch fortsetzen. Ich war beim Kloster, als es aufgehört hat. Und ich glaube, was wir wollten noch den HörerInnen so ein paar konkrete Tipps mitgeben, wie man sich da seinen Smartphone-Konsum bewusster gestalten kann. Magst du da nochmal erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich war eben beim Punkt, dass der physische Abstand zu Geräten einfach wahnsinnig wichtig ist und dass ich im Kloster war und zum Beispiel, das klingt jetzt eben blöd, aber ich habe mich rituell von meinem Smartphone halt verabschiedet und ich habe mir sozusagen, das hat mir einfach geholfen, genauso wie ganz viele Leute am Ende des Tages noch dankbar sind oder beten oder den Tag irgendwie mit einer Dusche abwaschen. Es hilft einfach, ein Ende zu setzen und sich einfach auch mal zu vergegenwärtigen, okay, ich bin jetzt hier und das da drüben bleibt da drüben und es bleibt jetzt, diese Welt bleibt jetzt in diesem Gerät und die ist morgen wieder. Die ist morgen wieder da. Und dass man sozusagen auch physisch tatsächlich Abschlüsse und Anfänge damit findet, indem man eben die Geräte wegpackt, sie über Nacht ausschaltet, sie in einen anderen Raum packt, oder dass man zum Beispiel, dass ich zum Beispiel ganz bewusst, bevor ich Freunde treffe, noch alles abchecke und dann in den Flugmodus reinmache und dann das Handy auch tatsächlich in die Tasche packe, mit dem, nicht einfach, damit ich digital achtsamer bin, sondern mit dem bewussten Entscheid, ich bin jetzt hier präsent und nachher ist dann wieder gut. Und ich glaube, diese Präsenz, die kann man zum Beispiel auch, was den News-Konsum anbelangt oder was das Online-Shopping-Verhalten anbelangt, irgendwie gut anwenden. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, viel bewusster online einzukaufen, indem ich mich einfach sozusagen geistig darauf vorbereite, dass ich mit einer unendlichen Flut an Produkten und Informationen und tollen Angeboten konfrontiert sein werde. Also das passiert, das ist real. Und dass ich mir dann zum Beispiel halt als Gegenbalance sozusagen immer sehr spezifischer angefangen habe zu überlegen, weil ich auch minimalistischer lebe jetzt und Qualität statt Quantität. Ja, okay, was willst du denn? Was willst du denn für einen neuen Bettanzug? Okay, welche Farbe soll der haben? Was für ein Material soll der haben? Was hast du für Ansprüche an Nachhaltigkeit? Möchtest du eine Schweizer Marke? Was auch immer. Oder wenn du jetzt irgendwie neue Stifte kaufst, okay, ist es schwarz, ist es blau, ist es grün, ist es rot, wie viele willst du denn? Und was ist denn für eine Marke? Und dann genau das spezifisch tatsächlich googeln. Oder auch zum Beispiel halt mit kleinen lokalen Unternehmen arbeiten, die für mich vorsondieren und die meinen Werten folgen und die ein Online-Angebot haben, das meinen Werten schon von vornherein entspricht. Und das Gleiche auch beim News-Konsum, dass ich dann halt zum Beispiel angefangen habe, selber irgendwie zu sagen, nee, ich gehe nicht alle 20 Minuten auf 20 Minuten online und scroll irgendwas runter, sondern okay, ich möchte über den Ukraine-Krieg informiert bleiben, okay, welche Möglichkeiten habe ich, was stimmt für mich? Bin ich die auditive Person, bin ich die visuelle Person? Und also zum Beispiel jetzt gerade so viele Leute sind, glaube ich, einfach sehr beschäftigt mit dem, was in der Welt vor sich geht und mit Ukraine-Krieg und was alles in der Welt abgeht und wir haben irgendwie News-Ticker überall und sich auch da ganz bewusst zu überlegen, okay, was bin ich für ein Typ? Wie möchte ich, also möchte ich informiert bleiben, ja oder nein? Okay, ja, okay, wie kann ich das machen? Und sich dann wirklich proaktiv zu überlegen, okay, was ist Qualität statt Quantität? Bin ich ein Podcast-Hörer? Möchte ich vielleicht, keine Ahnung, wieder total klassisch abends Tagesschau? Warum denn nicht? Die kann ich ja online gucken. Aber dann sind es 20 Minuten am Tag, das Wichtigste zusammengefasst. Oder ich kann sagen, okay, ich abonniere den Newsletter von NZZ, kommt es jeden Morgen in mein Postfach, das ist eine vertrauenswürdige Marke. Das gibt mir einen Überblick über den Tag. Oder man kann sich zum Beispiel Slots setzen. Für Social Media übrigens das Gleiche. Manchmal hilft es zum Beispiel für mich sehr, dass ich mir einen Wecker stelle tatsächlich und sage, okay, ich gebe mir jetzt eine halbe Stunde Instagram oder ich gebe mir eine halbe Stunde News checken und dann stelle ich mir aber einen Wecker, weil mich das dann automatisch einfach darüber im Klaren sein lässt, okay, wie viel Zeit ist verstrichen und das mir ein besseres Gefühl für Zeit und für das gibt, was ich tue. Und gerade irgendwie was News anbelangt, ich glaube eben mal wieder einen Spiegel abonnieren, einmal die Woche und dann hat das Heft halt ein Ende. Und dann hat man auch mal wieder was geschafft. Und dann kommt nicht immer ein Artikel nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten. Und dann ist man irgendwie total digital im Burnout irgendwie nach 2 Stunden und weiß gar nicht, was man gemacht hat. Sondern man konnte sich einen Überblick verschaffen.
Und gibt es auch einen Tipp so im Hinweis auf, wie will ich kommunizieren? Darüber hast du ja auch geschrieben. Was sind da deine Gedanken, die du mitgeben magst unseren HörerInnen?
Ja, ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr viele Informationen und sehr viele Nachrichten kriegen und dann wahrscheinlich meistens auch zu Unzeiten, die für sie nicht stimmen oder in einer Form, die für sie vielleicht nicht stimmt. Und ganz viele Menschen unterhalten sich aber nicht darüber oder hinterfragen das nicht. Oder dann macht einer irgendwie eine 12-minütige Sprachnachricht und dann wird die aber vom Gegenüber dann 3 Wochen nicht abgehört und dann haben beide gegenseitig das Gefühl, dass man irgendwie keine Freunde mehr ist oder der Partner hat irgendwie einen 14-Stunden-Tag und dann kommen aber 5 SMS, weil man würde ja gerne noch wissen, ob der andere irgendwie eine Paprika mitbringt vom Supermarkt und dann wird es aber nicht beantwortet und dann sind immer, also dann sind wieder alle wütend aufeinander so. Und das ist ja auch total verständlich. Und sich da aber vielleicht mal zumindest mit dem engen Umfeld, also nicht mit allen, aber mit dem engen Umfeld sich mal irgendwie so ein bisschen hinzusetzen und zu sagen, okay, und auch ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich habe irgendwie diese Sprachnachricht geschickt und dann habe ich irgendwie so lange nichts gehört. Was ist denn los? Hast du viel zu tun? Also man muss das ja auch nicht irgendwie fordern formulieren, sondern man kann einfach mal die Bedürfnisse abholen und dann sagt der andere vielleicht, du, ach, das mit diesen Sprachnachrichten, ich krieg die immer und ich weiß dann immer nicht, was sagen. Oder, oh, ich bin ja gar nicht der Mensch, der gerne telefoniert. Oder, ne, oder so, oder, keine Ahnung, diese klassischen Sachen wie, keine Ahnung, meine Tante macht mir immer so 100.000 Emojis und macht mir immer so Vorwürfe, dass ich irgendwie von der Reise irgendwie so nichts erzähle. Und dann versuche ich immer zu erklären, ja, aber ich bin nicht der Typ. Ich schicke keine Elefanten-Safari-Fotos an meine Familie. Das mache ich einfach nicht so. Und das kann einfach so schnell, kann das in so einen Bereich reinführen, wo dann gegenseitig alle so ein bisschen modrig drauf sind, weil dann hast du Pflichten auf der anderen Seite und dann ist wieder jemand enttäuscht. Und wenn man das aber irgendwie mal so ganz neutral ansprechen kann, wie was anderes auch, und sagen, du, ich mag keinen Fisch oder ich kann abends um 9 halt nicht mehr vorbeikommen, kann man genauso gut sagen, hey, ich habe gerade die nächsten 2 Wochen sind so anstrengend bei mir, ich werde dir nicht antworten können. Wollen wir uns verabreden für Mittagessen? Darf ich dich am Dienstag in 2 Wochen anrufen? Und dann einfach wirklich auch im Privaten irgendwie das Gespräch suchen und natürlich auch im Beruflichen, also ist ja klar, und einfach auch selber so ein bisschen achtsamer sein, wie man kommuniziert und ob das für den anderen in Ordnung ist. Ich glaube, das ist sehr heilsam, auch für ganze Familien oder Beziehungssysteme so und auch Partnerschaft.
Total. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ziemlich platt. Es sind so viele Inputs, so viele gute Gedanken. Ich habe noch 2 Fragen, also ich habe noch viel mehr Fragen, aber 2 habe ich, die wir vielleicht noch ganz kurz angehen könnten. Ich habe ja für mich die Diagnose ADHS vor einem Monat ungefähr bekommen und du hast ja auch dich schon in der Öffentlichkeit dazu geäußert, dass du ADHS hast, du hast es schon länger. Hast du das Gefühl, dass wir neurodiverse Hirne besonders anfällig sind auf diese, gerade wenn ich an Dopaminausschüttung denke und Social Media, sind wir da besonders anfällig?
Also ich glaube definitiv. Und was ich aber auch interessant finde oder fast schon interessanter ist, dass ich das Gefühl habe, dass die ganze normale, in Anführungszeichen, Welt ADHS-lastiger wird oder beziehungsweise das ganze Internet ist total ADHS-lig. Also wenn ich mir so meine Gehirnprozesse angucke und dann so eine Timeline, muss ich so sagen, also diese Timeline ist einfach das, was ich eh schon den ganzen Tag mit mir selber habe. Und dann frage ich mich immer so, wir müssen doch der Welt sowas nicht antun. Also das ist so dieses Hochfrequenzding und es hört ja nie auf und wir schlafen ja nie und es ist immer alles so und dann sind wir im Hyperfokus und jetzt ist die ganze Welt ja im Hyperfokus. Also ich glaube, dass sehr vieles am Digitalen, die Welt, glaube ich, in vielen Aspekten das aus der Welt rausholt, was wir, die, glaube ich, ADHS haben, im Negativen spüren und natürlich, also und auch erleben und ohne das Positive, glaube ich, oder weniger. Und ich glaube, deswegen wünsche ich uns allen ruhigere Fahrwasser und weniger digitales Dauerrauschen, weil es ist einfach, und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ja, wir wissen ja sehr, sehr gut, wie Dauerrauschen sich anfühlt. Weil wir sind ja sowieso schon im Dauerrauschen die ganze Zeit. Und dann packen wir natürlich noch das ganze Digitale obendrauf. Und also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das im ADHS liegt oder sensibel oder vielleicht geht's allen so, aber nach so einem richtig intensiven Social Media Tag, da ist mir richtig, also ich habe Migräne fast schon. Mir ist richtig körperlich übel. Mir ist richtig übel. Also ich bin körperlich, ich habe Schmerzen. Also ich spüre das richtig. So.
Umso wertvoller dieses Gespräch und dein Buch, liebe Anna. Ja. Danke dir. Wir kommen zum Schluss. Gibt es noch einen Gedanken, den du noch unbedingt platzieren willst? Oder haben wir so alles besprochen?
Ja, ich glaube, der Grundgedanke, das kommt natürlich jetzt ein bisschen spät, aber ich möchte es trotzdem noch schnell gesagt haben. Also wir sind ja Kinder des Internets und die Welt wird immer digitaler. Und es geht überhaupt nicht darum, dass wir sagen, ach, die Digitalisierung ist schuld, das ist alles scheiße und wir leben in einer Dystopie. Ja, und Nein, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich daran glaube, dass wenn wir in Anführungszeichen aufwachen, und darum geht's eben nicht, sich dann einfach loszusagen und in den Wald zu hocken und dann nie wieder irgendwie ins Internet zu gehen, sondern ich glaube, wir können auch das Digitale menschlicher gestalten und wir können unseren Frieden finden und wir können alle unsere Welten und alle unsere digitalen und analogen Räume mit Liebe und Empathie und Menschlichkeit und Werten füllen. Also es geht überhaupt nicht darum, dass ein Mensch, der viel online ist, irgendwie weniger wert ist als einer, der es geschafft hat, weniger online zu sein, ne? Also das ist einfach, es geht auch nicht für oder gegen die Digitalisierung. Ich glaube, mir geht es einfach darum, eben ein bisschen zu hinterfragen, welche Aspekte des Digitalen konsumieren uns über oder konsumieren uns in einem Maße, ja, wo wir dann wirklich wo uns dann die Ressourcen fehlen. Für all die großen Aufgaben, die wir digital und analog halt vor uns haben, die auch schön sind und wo wir ja auch Bock drauf haben und ja, die, ich glaube, wir wollen ja alle irgendwie präsenter sein für all das Große und Schöne, das irgendwie das Leben bereithält und für das Abenteuer und für all das, für all den Zauber auch. Also ich weiß, ich werde jetzt wieder melodramatisch, aber es geht ja schon auch um diese, nee, es geht schon auch ein bisschen um die Seele. Das ist immer so, ich weiß, es redet bei der Digitalisierung niemand von der Seele, aber ich glaube, es geht schon auch darum, dass wir ja auch, wir wollen ja staunen können und wir wollen auch mal einen Weg gehen, den wir noch nicht kennen und der noch nicht von der Kamera befahren und vorsondiert wurde. Und ja, ich glaube, dass halt diese Graubereiche zum Leben dazugehören und ich glaube, ja, das, genau.
Zum Schluss noch, ich befasse mich auch sehr stark mit der Selbstfürsorge. Daher auch ja der Name Go Hug Yourself. Ist diese digitale Achtsamkeit für dich eine Form von Selbstfürsorge? Für dich selber jetzt?
Ja, also im Moment ist bei mir alles andere als digitale Selbstfürsorge, weil natürlich gestern dieses Buch rausgekommen ist. Für mich ist im Moment Selbstfürsorge, dass ich mir eingestehe und dass ich mir zugestehe, dass ich in einem digitalen Rausch hocke jetzt mal ein paar Tage lang, als wäre ich bei so einer Fullmoon-Party auf Thailand. Und dass es mir so richtig schlecht gehen darf dabei und ich total digital überpräsent sein darf und dass das aber jetzt dazugehört und dass es okay ist und dass ich einfach weiß, ich werde dann auch rechtzeitig wieder von diesem Ritt runtergehen. Und dann ist für mich die Selbstfürsorge tatsächlich und auch auf dieser Reise, dass ich mir zugestehen darf, dass ich den Mut haben darf, Dinge in meinem Leben anzugehen oder auszuprobieren, bei denen ich scheitern kann. Und bei denen ich scheiße aussehe, also bei denen ich vielleicht auch peinlich aussehe und mich dann dieser Realität auch zu stellen und auch zu realisieren, dass diese Realität eben das reale Leben ist halt nicht immer schön und ich sehe dann halt nicht immer aus wie all die Leute auf Instagram und dann ist es halt, ne, also dann hast du deine erste Surf-Lesson und dann ist es so richtig weit weg von all den Bildern, die du von den anderen immer siehst. Und dann aber zu sagen, geil, ich hab's mir gegönnt. Ich bin 35 und ich gönn mir zu scheitern und ich gönn mir das einfach auf dieses Brett zu stehen und einfach so zu sein, wie ich bin und da 50 Mal runterzufahren. Und ich glaube, dass dieses Fehler machen dürfen und lernen dürfen und sich Zeit lassen und nicht perfekt und nicht performen, sondern einfach für sich weiter wachsen. So, ich glaube, das ist so eines der größten Privilegien und das ist eines der größten Geschenke, die wir uns überhaupt machen dürfen in diesen Zeiten.
Dare to fail, das ist ein wunderschöner Abschluss. Liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Buch und ich freue mich sehr, dich weiterhin begleiten zu dürfen.
Ja, und danke euch allen fürs Zuhören und fürs geduldig sein.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com, die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist,
unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.